RD. Die Robben sind mit Sicherheit nicht der Grund für den dramatischen Rückgang kommerziell genutzter Fischbestände, auch wenn viele Fischer das behaupten, um vom eigenen Raubbau an den Beständen abzulenken. Die größten Schäden für die Fischerei entstehen, wenn die Robben die Netze zerstören und die darin befindlichen Fische anfressen. Die Fischer berichten immer von enormen Schäden am Fang und den Fanggeräten. Allerdings fehlen normalerweise die Beweise.
Wenn die Robben die Netze leer oder kaputt machen, dann ist alles in Ordnung. Bleibt aber mal eine Robbe hängen, dann geht gleich die ganze Welt unter. Und das ärgert mich.
Überall, wo finanzielle Interessen mit dem Naturschutz kollidieren, verliert die Natur. Geld ist der Antrieb, sich über Vorgaben zum Naturschutz hinwegzusetzen. Es sind ja nur Tiere und deren Schmerzen und Nöte sind für die Verursacher nicht relevant. Hauptsache, die Kasse klingelt.
Das waren drei Meinungen von Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben sich Anfang des Jahres an einer NDR-Fragt-Umfrage zu dem Thema Robbensterben geäußert. Auf die Umfrage gehen wir später nochmal genauer ein. Im Herbst 2024 sind vor Rügen über 40 tote Kegelrobben gefunden worden. Die Ursache ist mehr als ein Jahr später immer noch ungeklärt. Auch wenn es viele Theorien und Spekulationen gibt, auf jeden Fall bewegt die Geschichte immer noch viele Menschen bei uns im Land. Und darum schauen wir uns das heute mal genauer an. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns, zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Das Robbensterben vor Rügen, ein Rätsel, das allerdings sogleich auch Nährboden war für viele Spekulationen. Und es stand relativ schnell der Verdacht im Raum, da wurde absichtlich und illegal eingegriffen. Unsere NDR-Reporterin Sophie Lubienski aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald, die hat intensiv dazu recherchiert und ist mit ihren Ergebnissen jetzt bei mir im Studio. Hallo Sophie.
Hallo Mirja.
Sophie, wir haben es eingangs jetzt bei den Meinungen eigentlich schon gehört. Robben polarisieren ganz stark. Mhm. Sie sind nämlich ja nicht nur süß, wie viele das vielleicht empfinden, sondern sie sind eben auch Raubtiere und essen dementsprechend viel Fisch. Und deswegen kommt es eben oft zu so einem Konflikt zwischen dem eigentlichen Naturschutz und aber auch der Fischerei. Und nach den über 40 toten Robben fordern Naturschützer eben stärkere Kontrollen. Fischer wiederum, die fühlen sich pauschal verdächtigt, damit eben was zu tun zu haben. Das kann man auch verstehen. Und wir wollen das heute alles mal ein bisschen aufdröseln. Und wir haben viele Menschen zum Thema Robben befragt und das sogar landesweit. Erzähl mal, was steckt dahinter, Sophie?
Mhm, genau, also wir haben mit Kolleginnen und Kollegen von NDR Fragt eine Umfrage entwickelt und die lief dann vom 8. bis zum 12. Januar 2026. Und da haben wir gefragt, was denken denn die Menschen in MV über dieses Robbensterben und auch über die Spannungen zwischen diesem uralten Handwerk der Fischerei und dem Schutz von Natur und Tieren?
Mhm. Und da müssen wir zusagen, dass die Ergebnisse dieser Umfrage, die sind natürlich nicht repräsentativ.
Ne? Ja, richtig. Also die Ergebnisse von NDR Fragt sind mit 1140 Teilnehmenden in diesem Fall nicht repräsentativ, aber aussagekräftig. Warum? Die Umfrage-Community setzt sich nicht exakt so zusammen wie die Bevölkerung der Norddeutschen. Die Antworten werden aber so ausgewertet, dass denen etwas mehr Gewicht sozusagen gegeben wird, die in dieser NDR Fragt-Gemeinschaft unterrepräsentiert sind, also die sogenannte gewichtete Ergebnisse. Mhm. Insgesamt ergibt sich dann so ein relativ stimmiges Bild für Norddeutschland und für die Bundesländer.
Und wie fällt dieses Fazit aus?
Ja, also auf jeden Fall kann man sagen, das Thema beschäftigt die Leute im Land. 83% der Befragten haben angegeben, dass ihnen das Thema wichtig bis sehr wichtig ist. Und interessanterweise hat aber der Großteil mit 68% gar nicht so richtig einen Bezug zum Thema. Arbeiten nicht im Naturschutz oder sind nicht Fischer. Was ich auch interessant fand, ist, dass knapp ein Drittel sich durch das Thema ohnmächtig fühlt, weil man so wenig selbst beeinflussen kann.
Und wir werden diese Ergebnisse jetzt auch in der kommenden halben Stunde, in der wir hier über das Thema sprechen, auch immer wieder aufblitzen lassen. Genau. Also es ist jetzt nicht nur am Anfang, nur dass wir das schon mal gehört haben. Dann lass uns mal versuchen, wenigstens so ein bisschen Ordnung in die Sache zu bringen. Bevor wir aber uns jetzt ganz dem Robbensterben und der Thematik widmen, habe ich noch einen Podcast-Tipp mitgebracht für euch. Da geht es nämlich unter anderem auch um Robben, aber auch viele weitere spannende Themen. Und zwar findet ihr das in der Sendung Quarks, Wissenschaft und mehr von WDR 5. Und die findet ihr zum einen in der ARD Audiothek, aber natürlich auch in unseren heutigen Shownotes. Und da geht es in der Folge zum Beispiel um die Fähigkeit von Robben, wie sie ihren eigenen Sauerstoffgehalt im Blut spüren können. Hört da gern mal rein. Ja, Sophie, zurück zu unserem Thema. Es ist sehr komplex und lass uns mal am Anfang beginnen. Was ist eigentlich genau passiert und was ist gesichert bekannt?
Mhm. Also im Herbst 2024 wurden entlang der Ostküste Rügens und im Greifswalder Bodden innerhalb von relativ kurzer Zeit laut dem Deutschen Meeresmuseum insgesamt 47 tote Kegelrobben gefunden. Diese Zahl war deutlich höher als in den Vorjahren und deswegen auch besorgniserregend hoch.
Ich habe gelesen, dass das gut so 20% des regionalen Bestandes ausgemacht haben soll.
Ja, ungefähr. Also Frau Denkinger vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund hat mir erzählt, dass man regelmäßig Flugzählungen an der gesamten Küste macht. Und da wurden in den letzten Jahren immer so um die 200 Tiere gezählt. Insgesamt schätzt man die Population in der gesamten Ostsee aber so circa auf 50.000 Tiere. Und die bewegen sich natürlich dynamisch. Also so eine Kegelrobbe kann innerhalb weniger Tage mehrere hundert Kilometer zurücklegen. Aber auch wenn man das mit einbezieht, bewegt sich die Population, hat Frau Denkinger, an der deutschen Ostseeküste ungefähr zwischen 200 und maximal 400 Tieren. Kegelrobben gelten außerdem als sehr ortstreu und kehren in der Regel zur Fortpflanzung an ihre Geburtsstätte zurück. In Deutschland hat man aber immer mehr das Problem, dass die Robben nirgendwo so richtig ungestört liegen können, weil überall Menschen sind. Und deswegen ziehen sich die Tiere laut Frau Denkinger auch immer weiter zurück.
Jetzt sind aber ja ziemlich viele Tiere gestorben. Mhm. Aber das passiert ja dennoch trotzdem schon mal in der Natur. Wir hatten es jetzt gerade im letzten Jahr mit den Kranichen, die plötzlich alle tot vom Himmel fielen. Da war es die Vogelgrippe. Warum haben trotzdem die Naturschützer vom Deutschen Meeresmuseum und auch von anderen Organisationen, warum haben die gleich so viel Alarm geschlagen? Also Kegelrobben sind besonders geschützt, deswegen oder warum?
Ja, genau. Also im Prinzip ist es deswegen. Wir haben es hier immer noch mit einer bedrohten Tierart zu tun, die noch Ende der 1970er Jahre wirklich selten hier an der Küste beobachtet werden konnte. Denn die Tiere wurden als Schädlinge der Fischerei lange Zeit mit dem Ziel, sie auch auszurotten, bejagt. Da hat zum Beispiel auch die Nahrungsknappheit nach dem Zweiten Weltkrieg mit reingespielt und auch Umweltbelastungen haben sich negativ auf die Tiere ausgewirkt, wodurch der Robbenbestand der Ostsee auf ein Minimum geschrumpft ist. 1993 hat dann das Bundesamt für Naturschutz die Kegelrobben unter Schutz gestellt und seitdem erholt sich die Population zwar wieder, aber laut Judith Denkinger vom Deutschen Meeresmuseum haben die Tiere immer noch genug Probleme. Kegelrobben ernähren sich vor allem von den beiden Beutefischarten Hering und Dorsch. Und die Bestände beider Arten sind stark rückläufig und der Dorsch derzeit ja sogar auch vom Aussterben bedroht. Ja, und dazu kommt auch noch der Faktor, dass Robben zum Jagen zwar viel im Wasser unterwegs sind, aber sie müssen sich ja an Land und auf den Sandbänken ausruhen. Und in Deutschland gibt es, laut Frau Dr. Denkinger, so gut wie gar keine Strandabschnitte mehr, wo es keine Menschen gibt, wie ich ja gerade schon sagte. Und dadurch, dass Menschen einfach überall sind, manche nehmen Rücksicht, andere eher weniger, und diese Robben da relativ störanfällig sind und sich immer weiter zurückziehen, fehlen die dann halt auch potenziell in den Ökosystemen hier vor Ort, wo sie ja auch eine wichtige Rolle übernehmen. Aber dazu können wir ja später nochmal genauer kommen.
Na, ich wurde eben schon hellhörig, als du Hering und Dorsch sagtest, weil da weiß man ja, die Fischer dürfen genau diese Fische nicht mehr nehmen. Da hört man schon den ersten Konflikt durch. Wir gehen da nachher noch weiter drauf ein. Genau, jetzt lass uns mal beim aktuellen Fall bleiben, zu den Todesursachen. Da gab es viele Spekulationen, ne?
Mhm. Ja, also sogar eine ganze Menge. Ich habe was gelesen von Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel die Vogelgrippe, die du gerade schon angesprochen hast. Dann menschliches Einwirken, beispielsweise durch Vergiftungen, Lärm durch das LNG-Terminal, eine Explosion durch eine Militärübung wurde öfter mal genannt und aber auch eine Großreuse vor Rügen stand sehr schnell im Verdacht.
Weiß man denn jetzt inzwischen, ob einer der Gründe tatsächlich dann Todesursache war?
Also die Ermittlungen laufen ja derzeit noch. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Tiere auf jeden Fall nicht an einem natürlichen Tod gestorben sind. Es wurden Obduktionen durchgeführt. Von diesen insgesamt 47 tote Tiere waren es, wurden derzeit nur 17 obduziert. Es hat sich aber trotzdem immer wieder das gleiche Bild ergeben. Die Tiere waren gesund, die waren gut genährt, die hatten einen vollen Magen. Man hat auch Gewebeproben gemacht, man hat sich die Organe angeschaut. Also die Tiere waren auf jeden Fall gesund. Was festgestellt wurde, ist, dass die Tiere Wasser in den Lungen hatten, was sehr stark auf einen Ertränkungstod hindeutet. Außerdem hat man Reste von angedauten Fisch in den Lungen und in den Speiseröhren gefunden. was darauf hindeutet, dass die Tiere sich eventuell übergeben haben. Und das kann passieren, wenn sie halt in Stress geraten. Zum Beispiel, wenn sie in eine Reuse schwimmen und dann nicht mehr rauskommen. Worüber häufig auch spekuliert wurde, ist ja diese Militärübung und dass es da eine Explosion gegeben haben soll. Das kann laut Frau Denkinger aber auf jeden Fall auch ausgeschlossen werden, weil das hätte man an den Ohren gesehen. Die wurden auch untersucht und da gab es keine Anzeichen dafür. Wie gesagt, man weiß, dass es sich um keinen natürlichen Tod gehandelt hat. Und deswegen haben bereits 2024 das Deutsche Meeresmuseum, der BUND und auch die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd Anzeige gegen Unbekannt erstattet.
Sophie, kommt es denn öfter vor? Also wenn das heißt ja schlussendlich, dass es auf jeden Fall ja jemand eingegriffen hat, wer auch immer, und ob das absichtlich war, da kommen wir später zu. Kommt es aber öfter vor, dass Robben als Beifang in eben so Netzen landen? Du hattest auch gesagt, dass sie sich übergeben hatten.
Also ich habe ja mit Frau Denkinger vom Deutschen Meeresmuseum gesprochen und sie hat erzählt, die betreiben da schon relativ lange so ein Todfundmonitoring. Und laut den Untersuchungen handelt es sich bei 30%, wo auch eine Todesursache festgestellt werden kann, beispielsweise weil halt noch der Körper dementsprechend gut erhalten ist, handelt es sich um Tod durch Beifang. Einer der Fischer, mit denen ich aber gesprochen habe, sagte mir allerdings, er hätte selbst noch nie eine Robbe im Netz gehabt. Außerdem könne er sich auch nicht vorstellen, dass Robben in dem Netz gefangen bleiben. Männchen werden ja so um die 2,5 Meter lang und auch bis zu 300 Kilo schwer. Die haben scharfe Zähne und Krallen, mit denen sie ja auch immer wieder in die Netze reingehen, um sich da Fisch rauszuholen und die Netze zerstören. Das heißt, er kann sich das nicht so richtig vorstellen. Laut Frau Denkinger ist es aber ein großer Unterschied, ob die Robben in ein Netz reinbeißen und einen Fisch rausholen oder ob sie sich halt daraus freibeißen müssen.
Man muss sich das vorstellen, wenn eine Robbe oder ein Schweinswal ins Netz gerät, geraten die in Panik und dann denken die auch nicht mehr rationell und machen sich eine Strategie, wie sie sich aus dem Netz rausschneiden würden. Dass es auch Beifang geben kann, der nicht von den Fischern beobachtet wird, wundert mich nicht, weil es kommt oft vor, dass die Tiere eben im Netz ertrinken und mit dem Netz verschwinden. Also wir haben auch in anderen Bereichen der Welt immer wieder Tiere, die mit Netzen am Körper noch einige Zeit unterwegs sind, bis sie dann doch irgendwann verenden. Wenn es Stellnetze sind, die werden ja aufgestellt und treiben dann da. Und wenn besonders ein größerer Meeressäuger da reinschwimmt, wie zum Beispiel auch so eine Kegelrobbe, die würde dann eventuell sogar das Netz mitnehmen.
Sophie, du sagtest ja vorhin schon, dass Anzeige gegen Unbekannt gestellt wurde und nun kam doch kurz vor Ende des Jahres auch die Nachricht zu uns, dass die Staatsanwaltschaft Stralsund tatsächlich ganz konkret gegen zwei Verdächtige ermittelt, ne?
Also die Wasserschutzpolizei und die Staatsanwaltschaft haben ja relativ schnell Ermittlungen auch eingeleitet und seit November letzten Jahres wird gegen zwei Beschuldigte wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Ermittlungen haben wohl Indizien ans Licht gebracht, die für einen Anfangsverdacht reichen, dass es sich um eventuell eine vorsätzliche Tötung von Robben handeln könnte, so hieß es von einem Sprecher der Staatsanwaltschaft. Falls man sich damit nicht so auskennt, mit diesem Tierschutzparagrafen, da geht es darum zu schauen, ob Menschen ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund getötet haben oder aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zugefügt haben. Da kann einem unter anderem eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder auch eine Geldstrafe drohen. So. Ob diese Beweise aber auch wirklich eine Anklageerhebung rechtfertigen, das sollte ja eigentlich bis Ende 2025 entschieden werden und auch verkündet werden. Ich habe mit Martin Kloppenburg, dem Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund, gesprochen und er sagte mir, dass die Staatsanwaltschaft eine Entscheidung getroffen hat, die jetzt aber noch so ein paar Sachen durch muss. Also wir können da momentan eigentlich jederzeit mit Neuigkeiten rechnen. Aber ganz wichtig, allen Spekulationen zum Trotz muss man hier nochmal betonen, Stand jetzt, wir nehmen am 20. Januar auf, wissen wir offiziell nichts über die Beschuldigten.
Das heißt, es ist auch gar nicht bekannt, sind es Männer, Fischer, das weiß man alles gar nicht.
Offiziell heißt es nur zwei Beschuldigte.
Zwei Beschuldigte. Hat Herr Kloppenburg denn dir da auch zu gesagt, warum die Ermittlungen so lange dauern?
Ja, ich habe ihn das gefragt und das ist relativ kompliziert. Also er sagt, dass es sich zunächst durch diese ersten Ergebnisse der Obduktion, da hat sich ein Anfangsverdacht ergeben, dass die Robben möglicherweise gestorben sind, weil sie in eine Reuse geschwommen sind. So, und um zu schauen, ob eventuell gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wurde, musste die Staatsanwaltschaft dann erstmal überprüfen, ob die Betreiber der Reuse ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben. Da hat aber alles den entsprechenden Vorgaben entsprochen. Zumal in diesem Bereich sogenannte Einschwimmsperren bei Reusen zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht verpflichtend waren. Deswegen konnte man nur schauen, ob die betroffenen Fischer ihrer sogenannten allgemeinen Verkehrssicherungspflicht sozusagen nachgegangen sind, die sie als Betreiber und Inhaber der Reuse haben. Und sollte dem nicht so sein, dann müsste man einen vorsätzlichen Verstoß nachweisen, um Anklage zu erheben. Das Ganze ist unter anderem auch deswegen so aufwendig, weil man halt auch ermitteln muss, was für einen konkreten Kenntnisstand haben denn die Betreiber der Reuse darüber, was für Gefahren zum Beispiel von so einem Fanggerät ausgehen. Also alles nicht so ganz eindeutig und die Ermittlungen, wie gesagt, laufen noch.
Nee, und dann warten wir also da weiterhin noch auf neue Entwicklungen, wird jetzt Anklage erhoben oder nicht gegen die beiden.
Richtig.
Klingt auf jeden Fall sehr verschwurbelt, was da alles so hintersteckt und so. Ich versuche mal also zu interpretieren, das muss geklärt werden, ob die beiden Verdächtigen mit Absicht gehandelt haben.
Ja, also runtergebrochen kann man das so sagen, auf jeden Fall.
Okay, ja, dann kann da jeder was mit anfangen. Ne? Das ist ja echt. Ja, also ganz wichtig, wer oder was zum Tod der Robben geführt hat, das ist Stand jetzt nicht bekannt. Auch nicht, ob und inwieweit da vielleicht diese Reuse oder eine Reuse im Zusammenhang mitsteht. Trotzdem verschärft die ganze Sache natürlich den Konflikt zwischen Fischern und Robben, beziehungsweise eigentlich den Naturschützern.
Ja, ganz genau. Also ich habe in meiner Recherche auch mit einigen Fischern sprechen können und da ist mir vor allem Wut und auch so eine gewisse Ermüdung und Verzweiflung entgegengeschlagen. Also die Fischer fühlen sich oft verloren, auch weil es keine Interessensvertretung mehr gibt, seit sich der Landesfischereiverband aufgelöst hat. Beziehungsweise eigentlich besser gesagt, die verbliebenen Fischer die Kosten für den Verband halt einfach nicht mehr tragen konnten. Ich habe unter anderem mit dem Usedomer Fischer Uwe Krüger über diese Situation gesprochen. Er ist Fischer in sechster Generation. Seine Familie ist nachweisbar mindestens seit 1830 in der Fischerei tätig. Und in Aalbeck sind er und sein Enkel heute allerdings die letzten Hauptfischer. Und er sagt, er versteht nicht, warum immer wieder den Fischern Vorwürfe gemacht werden und man sie aber gleichzeitig auch alleine lässt.
Es muss ein vernünftiges Miteinander geben. Wir möchten mit der Natur ja leben. Das ist ja total unumstritten. Die Fischerei hat ja immer mit der Natur gelebt. Wir brauchen da Unterstützung von der Politik, dass gesagt wird, ja, wir helfen euch, vielleicht kann man mal wieder einen Fischereiverband gründen, solange wie noch Fischer da sind. Das ist ein sehr großer Hilferuf. Helft uns. Irgendeiner, der in der Politik sitzt und sich noch für die Fischerei interessiert, ruft uns einfach mal an. Wir möchten gerne mit euch im Gespräch stehen, aber leider wissen wir nicht, wo wir uns hinwenden können. Wir möchten einfach die Tradition, das Kulturerbe möchten wir noch lange erhalten.
Da hört man ja die Verzweiflung auch ein Stück weit schon raus, möchte ich mal sagen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass es ja auch toll ist, dass Herr Krüger mit uns über dieses Thema gesprochen hat. Ne?
Ja, und vor allem auch mit Fischern sprechen zu können, die mir auch ein Interview vor der Kamera und vor dem Mikrofon geben. Und da muss ich auch sagen, bin ich ihm dankbar, dass er mir auch wirklich ehrlich einen Einblick in seine Lebensrealität gegeben hat. Und er hat mir da auch so ein paar Sachen erzählt von Unterschriften, Sammlungen, die nicht so viel gebracht haben, von Politikern, die sehr kumpelhaft erst sagen, ey, du kannst mich jederzeit anrufen und jetzt erreicht man die irgendwie nicht mehr. Also ich kann da diesen Frust mit diesen Geschichten wirklich nachvollziehen.
Und die Fischer schlagen ja also auch schon ganz schön lange Alarm, ne?
Ja, und laut Krüger wird es so langsam halt auch ganz schön brenzlig. Also eine finanzielle Lösung oder Unterstützung für Fischer ist ja zum Beispiel diese Stilllegungsprämie. Da bekommen vereinfacht gesagt Fischer Geld dafür, wenn sie zeitweise oder auch dauerhaft nicht fischen gehen. So sollen Bestände geschützt werden und in Fischerkreisen haben laut Krüger aber auch schon einige Leute gesagt, dass sie ihren Beruf an den Nagel hängen werden, wenn diese Prämie dann mal wegfällt. Was man aber keinesfalls so verstehen sollte, dass die Fischer fürs Nichtstun bezahlt werden wollen, denn mir wurde auch immer wieder gesagt, man ist ja Fischer geworden, um zu fischen und nicht um rumzusitzen. Das Problem liegt laut Krüger aber darin, dass teilweise enorme Einnahmeausfälle und Kosten auf die Fischer zukommen, die in seinen Augen teilweise auch total unberechtigt sind.
Hat er dir dafür ganz konkrete Beispiele auch genannt?
Ja, also er hat erzählt, dass seit ein paar Jahren Flundern erst ab dem 15. August gefischt werden dürfen. Das macht man, um zu verhindern, dass die stark bedrohten Dorsche beigefangen werden, weil die haben bis zum 15. August Schonzeit. Naja, und der erste Punkt ist, Mitte August ist halt auch schon die Urlaubszeit fast wieder vorbei, also gehen dadurch auch Einnahmen verloren, wenn die Flundern nicht befischt werden dürfen. Und dann gab es auch irgendwann eine EU-Verordnung, die festgelegt hat, dass man jetzt nur noch neue, sehr spezielle Netze verwenden darf, um Dorsch als Beifang zu vermeiden. Wobei mir Krüger halt auch gesagt hat, naja, vorher hatte er auch keinen Dorsch als Beifang im Netz. Und diese neuen Netze haben pro Stück 10.000 bis 15.000 Euro gekostet. Und die dürfen laut Krüger mittlerweile auch nicht mehr genutzt werden. Also verrückt. Man hat da viel Geld investiert und das lief irgendwie ins Leere. Und in Krügers Augen ist es ein sehr exemplarisches Beispiel dafür, dass viel Politik auf EU-Ebene gemacht wird, die aber an der Lebensrealität der Fischer hier vor Ort einfach vorbeigeht. Und dazu kommt auch, dass sie misstrauisch der Öffentlichkeit gegenüber geworden sind. Denn, wie wir ja auch schon gesagt haben, sie stehen halt relativ schnell sofort unter Beschuss. Und auch in diesem aktuellen Fall mit dem Robbensterben vor Rügen stand ja schnell eine Großreuse im Verdacht. Und der Fischer, dem die gehört hat, der hat die dann freiwillig entfernt, obwohl er eine Lizenz dafür hatte und sie von behördlicher Seite aus nicht entfernen musste. Und Krüger sagte, dass in diesem Moment in seinen Augen nichts Falsches passiert ist, da für die Reuse er der Fischer ja ordnungsgemäß Pacht bezahlt hat. Außerdem hätte bei einem Fehler ja die Fischereiaufsicht eingegriffen.
Und hat sie das?
Ja, das ist die große Frage, denn tatsächlich hat die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd im Dezember 2025 eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen genau diese Fischereiaufsicht und damit auch gegen das LALF eingereicht. Harald Terpe, Abgeordneter der Grünen-Fraktion und auch Mitglied des Landtages, hat wenig später ebenfalls einen ähnlichen Fragenkatalog an die Landesregierung vorgelegt.
Und worum genau geht es in dieser Beschwerde?
Also die Meeresschützer von Sea Shepherd haben mir erzählt, dass sie in diesem Fall Versäumnisse auf behördlicher Seite sehen. Man hätte viel schneller reagieren können und müssen, um früher eventuelle Ursachen ausschließen zu können. Also man hätte zum Beispiel viel früher eine Einschwimmsperre an der Reuse installieren können. Außerdem wird auch das generelle Vorgehen der Fischereiaufsicht kritisiert, denn unter anderem sollen Kontrollen nicht ausreichend durchgeführt worden sein und die entsprechende Reuse, die immer wieder im Verdacht stand, Ursache für das Robbensterben zu sein, sei nicht verplombt worden. Denn so hätte sichergestellt werden können, dass der Beifang kontrolliert wird und keine Robben im Netz landen, die dann vor den Kontrollen entfernt werden. Übrigens, laut Sea Shepherd stand die gleiche Reuse vor ein paar Jahren schon mal im Verdacht. 2017 gab es da eine ähnliche Häufung von Robbentotfunden im Greifswalderbodden. Damals waren es ungefähr 20 Kegelrobben und die Ursache blieb damals ungeklärt und die Ermittlungen haben auch zu keiner Anklage geführt. Damals wurden dann danach aber für Reusen im Greifswalderbodden Schutzeinrichtungen für Robben vorgeschrieben. Ja, und außerdem sollen laut Sea Shepherd auch Lizenzen für Reusen ausgestellt worden sein, die besonders für den Fang von Fischen wie Aal und Hering konzipiert sind, obwohl die zu dem Zeitpunkt eigentlich Schonzeit hatten und das Fangen der Tiere verboten war. Also es wurde laut Sea Shepherd nicht richtig ordnungsgemäß gearbeitet.
Und kontrolliert. Nochmal einmal zum Verständnis die Frage. Die Reuse, also wir sagen immer, oder du hast jetzt wieder gesagt, die gleiche Reuse, 2017, 2024. Mhm. Ist das dann auch die Reuse, die der Fischer freiwillig entfernt hat?
Mhm. So habe ich das verstanden von Sea Shepherd. Es geht die ganze Zeit um diese Reuse.
Um eine und dieselbe Reuse. Okay.
Also ich weiß nicht, ob um dieselbe oder um die gleiche, aber die gleiche Position. Es geht um eine Reuse vor Tiso, gleicher Fischer.
So, und was ist jetzt aus dieser Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Fischereiaufsicht geworden?
Ja, also die wurde laut Sea Shepherd wohl relativ knapp und nicht besonders gehaltvoll beantwortet. Sea Shepherd hat sich aber dafür entschieden, erstmal die weiteren Schritte der Staatsanwaltschaft abzuwarten, bevor sie damit weiter in die Öffentlichkeit gehen. Die Antworten der Landesregierung auf diesen Fragenkatalog von Harald Terpe, die liegen mir allerdings vor. Und da heißt es auch an den meisten Stellen, dass alles ordnungsgemäß abgelaufen sei. Und es wird auch betont, dass die Ergebnisse der Untersuchungen im Jahr 2024, also von diesen Obduktionen der Robben, der genetischen Untersuchungen und auch dieser Reusenkontrollen immer noch Teil der laufenden Ermittlungen sind und damit nicht öffentlich zugänglich.
Also kann man sagen, dass die Fischerei immer wieder und weiter im Verdacht steht, es aber bisher nicht zur Anklage gekommen ist. Und deswegen gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Nun wissen wir ja aber auch, dass es unseren Fischern, das hast du auch eben schon gesagt und Herr Krüger hat es uns auch nochmal gesagt, das ist dieser alten Handwerkstradition, der geht es gerade einfach nicht besonders gut.
Ja, ganz genau. Also die Fischbestände gehen zurück, die Fangquoten und Verbote schränken die Arbeit der Fischer immer weiter ein. Und um die wenigen verbleibenden Fische konkurrieren sie halt mit den Robben. Ein Fischer aus Freest, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir erzählt, dass er den Anstieg der Robbenpopulation in seinem Arbeitsalltag total merkt. Also während er vor 5, 6 Jahren selten eine Robbe gesehen hat, ist er heutzutage quasi sofort in Begleitung von Robben, wenn er rausfährt. Er hat auch gesagt, dass die Tiere total die Scheu vor Menschen verloren haben und meistens in einem Abstand von wenigen Metern neben seinem Boot herschwimmen. Und die haben sich auch so sehr an Menschen gewöhnt, dass sie sich auch von den Fischern nicht mehr wirklich vergrämen lassen.
Ja, und die werden schnell gemerkt haben, wenn ich dem folge, kriege ich Futter.
Ja, das ist ein reichliches Buffet, kann man so sagen.
Ja.
Und für die Fischer entsteht ja teilweise halt auch ein richtig großer Schaden. Uwe Krüger aus Ahlbeck, der hat mir gesagt, dass für 4 Stellnetze, die jeweils 50 Meter lang und 2 Meter hoch sind, die er halt braucht zum Arbeiten, da entstehen in der Produktion ungefähr oder in den Anschaffungskosten ungefähr 600 Euro. Und über Nacht gehen da die Robben dann häufig einfach schon direkt ran, machen die Netze kaputt, um an die Fische zu kommen. Und das Problem ist auch laut Krüger, dass die Fischer und die Robben eigentlich um jede Fischart konkurrieren, die sie vor der Usedomer Außenküste fangen wollen. Egal, ob das jetzt Lachs, Zander, Flunder, Steinbutt, Hering, Dorsch oder, gut, Dorsch dürfen sie nicht mehr fangen, aber es ist eigentlich total egal. Überall gibt es Robbenfraß. Und eine Robbe frisst am Tag ungefähr so 6 Kilo Fisch. Das heißt, den Fischern fehlt der Fang und sie haben auch kaputte Netze. Und da kann an einem Arbeitstag auch schnell mal ein Schaden von 200 bis 600 Euro zusammenkommen.
Das ist ganz schön viel, ne?
Ja, das dachte ich auch. Und deswegen wird ja auch von Fischern immer wieder gefordert, dass Robben wieder bejagt werden sollen. Frau Professor Denkinger vom Meeresmuseum hält als Ökologin aber nicht so wirklich viel davon, denn sie sagt, dass sich in dem Ökosystem halt auch immer wieder ein natürliches Gleichgewicht einstellt und dass Robben als Räuber eine natürliche Auslese betreiben, die ja auch so eine Fischpopulation langfristig gesund hält. Also Robben jagen gezielt einzelne Fische und erwischen natürlich auch vor allem die kranken, alten und langsamen Tiere. Naja, nun wurde mir aber in Gesprächen auch mit Nichtfischern immer wieder das Argument genannt, dass sich das Ökosystem der Ostsee ja in Bezug auf die Robben nicht selbst regulieren kann, da die Tiere dort keine natürlichen Fressfeinde mehr haben. Also da fehlen Haie, Orcas, Eisbären und wir Menschen sind im Prinzip die letzten Fressfeinde der Robben. Und deswegen liegt es sozusagen in unserer Hand, die Population der Robben zu regulieren. Da Menschen aber durch Überfischung und den Klimawandel sowieso schon in dieses natürliche Ökosystem eingegriffen haben, kann man halt dieses System nicht mehr den Räubern und der oder den vielen Räubern und der wenigen Beute überlassen, weil es dann ein Ungleichgewicht gibt. Also ja, es ist eine sehr verstrickte Diskussion momentan.
Ja, ich merke das schon. Es ist so eine ähnliche Diskussion. Wir kennen das, ne? Von den Themen Wolf, Kormoran, Biber.
Ja, absolut. Und diese Debatte steht ja auch wirklich exemplarisch für ganz, ganz viele Probleme, vor denen wir halt auch als Gesellschaft stehen. Ich habe in den Gesprächen, wie gesagt, auch neben viel Frust gegenüber der Politik auch ein gewisses Misstrauen der Wissenschaft gegenüber festgestellt.
Okay, inwiefern?
Also die Zahlen, wie viele Fische und wie viele Robben es gibt, decken sich nicht mit den Beobachtungen der Fischer vor Ort. Frau Denkinger vom Deutschen Meeresmuseum hat ja gesagt, dass es an der deutschen Ostseeküste so circa 200 bis 400 Robben gibt. Die Fischer, mit denen ich gesprochen habe, zweifeln diese Zahlen aber an.
Erstens kann man die Robben nicht zählen. Die gehen nicht zum Zählen alle an Land und stellen sich in der Reihe auf. Und das, was sie uns in den letzten Jahren erzählt haben, die Wissenschaft, dass da 600 Robben oder 400 auch sind, ist unmöglich. Weil auf der Greifswalder Eu sind schon 500, auf der Insel Ruden sind auch um die 300 Robben auf dem Stupper. Und dennoch an der ganzen Usedomer Außenküste, um Rügen rum, um Hiddensee rum, das geht die ganze Ostsee bis Kappeln da oben weiter. Überall hat man Robben und ja, die Zahlen stimmen nicht.
Ja, also man hört ja hier schon raus, dass wissenschaftliche Beobachtungen sich einfach nicht mit denen der Fischer vor Ort decken. In Fischerkreisen geht man, so wie wurde mir das erzählt, von mehreren tausend Robben in der Hauptsaison aus.
Das ist aber natürlich ein gewaltiger Unterschied. Hast du denn Frau Denkinger damit konfrontiert? Was hat sie gesagt? Wie hat sie sich das erklärt?
Ja, tatsächlich. Sie sagt Folgendes dazu.
Wie gesagt, gehen die Fischbestände zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass da, wo der Fisch vorkommt, da sind natürlich die Fischer und die Robben. Die konzentrieren sich dann auf einem immer engeren Raum zusammen. Das kann natürlich zu dieser Perzeption führen, dass man den Eindruck hat, dass da viel mehr Robben sind. Also wir haben selber auch darüber mit den Fischern gesprochen und würden das gerne noch besser verstehen und wollen die Fischer eigentlich dann auch anregen, mit uns zusammenzuarbeiten und uns auch deren Beobachtungen als Daten zu liefern oder die mit uns zusammen zu analysieren, dass wir eben von beiden Seiten einen guten Eindruck bekommen, was überhaupt passiert.
Denkinger hat aber in unserem Gespräch übrigens auch gesagt, dass sie die Seite der kleinen regionalen Fischer auch nachvollziehen kann und dass vom eigenen Beruf ja auch die Existenz abhängt. Sie wünscht sich auch, dass Forschung und Fischerei mehr zusammenarbeiten, aber sie sagt eben auch, dass es sehr wichtig ist, dass die Bestände nicht weiter zurückgehen und wir keinen Schwellenwert überschreiten. Sie sagte mir, wir Menschen können uns aussuchen, ob wir Fisch essen wollen oder nicht. Die Tiere, wie in dem Fall die Robben, sind auf ihre Beute angewiesen und da hängt letztlich ein ganzes Ökosystem dran. Der Kampagnenleiter von Sea Shepherd Deutschland, Florian Stadler, hat dazu auch was gesagt, was mir sehr im Kopf geblieben ist.
Im Endeffekt ist das Mindset, das jetzt gerade einfach vorherrschend ist, ja, die Natur soll sich so diese kleinen Lücken suchen, die gerade noch frei sind, aber wir räumen der Natur nicht den Platz ein, den sie eigentlich verdient. Die Ausbeutung lohnt sich, der Schutz lohnt sich meistens nicht.
Gleichzeitig wird, wie wir gehört haben, aber auch die regionale Fischerei nicht geschützt. Das wurde mir auch als großes Problem von Fischern genannt. Politik und Öffentlichkeit scheren alle Fischereibetriebe über einen Kamm und die kleine Kutter- und Küstenfischerei wird genauso behandelt wie die großen Trawler. Und da würde man sich mehr Einzelfallentscheidungen wünschen.
Was ja möglich wäre, denn so viele regionale Fischbetriebe gibt es ja eigentlich gar nicht mehr.
Ja, genau. Neben all der vorhin schon genannten Kritik wurde mir aber auch gesagt, dass man der Landesregierung keinen Vorwurf machen kann, beziehungsweise nicht die komplette Schuld geben könnte, denn die hätte ja getan, was sie konnte und es gibt ja auch finanzielle Unterstützungen. Aber die meisten Entscheidungen werden eben auf EU-Ebene entschieden, wie zum Beispiel die Fangquoten. Und Umweltminister Backhaus hat übrigens in einem Interview im Nordmagazin im Oktober letzten Jahres Folgendes dazu gesagt.
Also wir haben natürlich sehr viel getan für die Fischerei und die kleine Kutter- und Küstenfischerei. Wir kommen mal von 2300 Betrieben. Wir haben noch 147. Also wir haben unsere Schularbeiten gemacht. Es hat andere Ursachen. Die Ressource Fisch ist knapp geworden, insbesondere der Brotfisch, der Hering, der Dorsch. Ich sage mal eins auch, wir müssen auch mal über die Kormorane reden und wir müssen vielleicht uns auch mal ausdrücklich
das ist schon der nächste
die Robben
Schritt.
Anschauen.
Ja. Ja, aber sind wirklich die Robben das Problem, Sophie? Die Fischbestände, die gehen ja weltweit zurück.
Diese Frage würde ich gerne mit einem O-Ton von Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock beantworten. Als im Oktober letzten Jahres die neuen Fangquoten vom EU-Ministerrat beschlossen wurden, hat er nämlich das hier gesagt.
Je weniger Fisch aus dem Wasser geholt wird, desto schneller geht die Erholung natürlich. Wir sehen aber in der Ostsee, dass die Umweltbedingungen die viel größere Rolle spielen. Die Fischerei ist inzwischen so klein, wie gesagt, es ist noch 1% der Dorschquote und das ist eine Beifangquote und 3% der Heringsquote übrig im Vergleich zu vor 8 Jahren. Wir müssen anfangen, weniger Nährstoffe in die Ostsee einzuleiten. Wir müssen anfangen, den Klimawandel zu bekämpfen und das zeigt schon, es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis diese Bestände sich wirklich wieder erholen.
Also weder die Robben noch die kleine Küstenfischerei sind schuld an der aktuellen Lage. So sehen das übrigens auch 65% der Befragten in unserer Umfrage, auf die wir auch nochmal zurückkommen wollten. Die haben vor allem Verständnis für beide Seiten und für fast genauso viele sollten in der öffentlichen Diskussion beide Seiten gleich stark berücksichtigt werden. Gut jedem fünften tun in dieser Diskussion vor allem die Robben leid und etwa jedem zehnten, also etwa halb so vielen die Fischer, weil deren Existenz bedroht ist. Gleichzeitig geht aber für knapp die Hälfte der Befragten die derzeitige Diskussion beim Thema Robbensterben auch am eigentlichen Thema vorbei. Und für jeden zehnten zugunsten der Fischerei und für jeden dritten einseitig zugunsten des Naturschutzes. Wobei sich aber mit 94% fast alle einig sind, der Schutz von Meeressäugern wie Robben im Allgemeinen ist wichtig bis sehr wichtig. Und jeder dritte findet sogar, dass der Schutz von Robben und Natur stärker berücksichtigt werden sollte. Nur für 5% sollten die Interessen der Fischer mehr berücksichtigt werden.
Und jetzt, so nahe dem Ende unseres Podcasts, hören wir auch noch mal eine Stimme aus dieser NDR-Fragt-Umfrage.
Die Ursache des Robbensterbens ist nicht genügend aufgeklärt und es wurden nicht die richtigen Konsequenzen gezogen. Die Aufgaben der Fischer müssen diverser werden und breiter aufgestellt, analog zu einem Parkranger. und es sollte mehr Hege und Pflege und Schutz der natürlichen Laichgebiete und allgemein der Gewässer durch die Fischer mit Unterstützung der Landesregierung durchgeführt werden. Erste Ansätze dazu gibt es ja bereits und das Modell sollte weiter intensiviert werden.
Ganz wichtiger Hinweis nochmal, diese NDR-Fragt-Umfrage-Töne, die haben uns netterweise ein paar Kollegen aus unserem Vorpommern-Studio Greifswald eingesprochen. Das waren keine Originalstimmen von den Menschen. Das liegt einfach daran, dass sie uns schriftlich ihre Antworten haben zukommen lassen. Ne?
Genau.
Ja, und den Zustand der Ostsee, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Den haben wir hier übrigens auch im Podcast schon häufiger besprochen. Es gibt zwei schöne lange Folgen Empfer im Fokus, beide auch mit Ramon Gerwin aus unserem Ostseestudio in Rostock. Und ich stelle euch beide zum Nachhören in unsere heutigen Shownotes. Ihr findet sie ansonsten natürlich auch in der ARD-Audiothek. Sophie, jetzt haben wir ein Jahr danach, also nach dem großen Robbensterben sozusagen. Was hat sich oder hat sich seitdem was geändert und was?
Also Umweltminister Backhaus hatte ja relativ schnell Sofortmaßnahmen für die Reusenfischerei erlassen. Grob zusammengefasst, an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern dürfen Reusen nur noch mit speziellen Robbenschutzvorrichtungen aufgestellt und betrieben werden. Davor galt das nur für den Greifswalder Bodden. Und im September 2025 hat das Landwirtschaftsministerium auch verkündet, dass diese Robbenschutzmaßnahmen für die Fischerei verlängert werden. Da gab es Befürchtungen vom BUND, dass, wenn die Küstenfischereiverordnung Anfang diesen Jahres noch nicht angepasst wird, diese Schutzmaßnahmen nicht mehr gelten. Aber das wurde jetzt auf jeden Fall bestätigt. Außerdem müssen alle Fischereischiffe mit einer Länge von mindestens 12 Metern seit dem 10. Januar Beifänge von geschützten Arten melden. Für alle anderen soll diese Regelung 2028 in Kraft treten. Laut Frau Denkinger vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund sind seit diesen Vorfällen auch die Robbentodfunde zurückgegangen. Da muss man sich aber nochmal die Daten genauer anschauen, denn laut dem LIFE wurden vergangenes Jahr auch viel weniger Reusen aufgestellt. Also da muss man schauen, liegt es jetzt an diesen Einschwimmvorrichtungen oder liegt es daran, dass es weniger Reusen gibt. Darüber hinaus hat Frau Dr. Denkinger aber auch gesagt, dass durch den Fall die Zusammenarbeit zwischen dem Meeresmuseum, den Fischern und dem LIFE deutlich verbessert wurde. Also man muss mal gucken, im Oktober waren diese ganzen Todesfälle, im Januar saß man dann mit den Ministerien zusammen und hat diskutiert, was man machen kann und im März 2025 kamen dann diese Reusenverordnung. Und laut Frau Denkinger ist das sehr beachtlich, wie effizient gearbeitet werden kann, wenn zusammen und nicht gegeneinander gearbeitet wird. Und es gibt auch immer noch wiederholte Arbeitsgruppentreffen zur Nachrüstung dieses Robbenschutzes mit Fischerei- und Robbenexperten. Und auch diese Zusammenarbeit hat sie sehr gelobt.
Super. Ja, und ich könnte mir ja vorstellen, Sophie, dass auch in Zukunft, ich meine, wir haben heutzutage fast alle Handys dabei, dass die Fischer vielleicht einfach von ihren Fahrten, wenn die das so anders erleben, ne, als die Menschen, können die nicht einfach Videos machen und die dann konkret da an Frau Denkinger und das Meeresmuseum schicken?
Sicherlich. Oder Forscher fahren mal bei den Fischern mit.
Zum Beispiel.
Also da gibt es mit Sicherheit auch Gespräche darüber.
Sehr gut. Also vielen, vielen lieben Dank, Sophie Lubjinski aus dem Vorpommern-Studio Greifswald.
Gerne.
Die Redaktion der heutigen Folge hatte Carola Levering. Und ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an all die Menschen, die bei unserer NDR-Umfrage zu den Robben auch teilgenommen haben. Das hat uns sehr, sehr geholfen heute. Und wir haben uns sehr gefreut auch über die vielfältigen Antworten, die dabei herauskamen. Ja, und natürlich findet ihr auch noch viel, viel mehr zu diesem Thema bei uns zum Robbensterben auf Rügen im Internet auf ndr.de/mv. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.